Eine Smart Factory ist für mich eine Kombination aus der Anwenderfreundlichkeit vom Smartphone, der Vernetzung des Smart Home und der Lean-Prinzipien, was ich mal als Smart Work bezeichnen würde.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.
Herzlich willkommen zum Metallraumcast. Heute mal ganz etwas Neues, und zwar ist der Lukas Morris bei mir im Podcast und wir machen das Ganze auf Schriftdeutsch, weil er ist in Deutschland daheim und ganz eine spannende Person. Und ja, Lukas, auf Deutsch, herzlich willkommen und hey, stell dich doch mal kurz in 30 Sekunden unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hi Matthias, freut mich. Gut, dass wir es auf Deutsch machen können. Also ich würde es schon verstehen, ich bin ja gebürtig aus der Nähe von Rottweil, also so Alemannisch ist durchaus präsent bei mir, so sprachlich, aber fühle mich dann doch im Hochdeutschen wohl. Ja, ich bin Lukas, 35 Jahre alt, sage, dass ich seit ich 12 bin eigentlich Produktioner bin, also beschäftige mich schon immer, wie man Fabriken und Betriebe effizient macht, verbessert. Mache einen eigenen Podcast, heißt Factory 21, bin selbstständig, ähnlich wie du, so haben wir uns auch kennengelernt, mit Scable, wo wir eben Software machen, das Produkt heißt Scable One, mit dem man Fabriken papierlos und effizienter machen kann.
Danke dir herzlich für die kurze Vorstellung. Du hast schon gesagt, du bist aus Fabrikleben, aus der Industrie, und du hast dich ja den Schwerpunktthemen, sage ich jetzt mal, auch im Podcast, den ich regelmäßig höre, finde ich mega spannend, vor allem verschrieben Digitalisierung, Lean Management und Smart Factory. Stimmt das?
Ja, genau. Ich bin ja jemand, der, also ich habe ja, nachdem ich bei meinem Vater im Betrieb gearbeitet habe, das ist ein Zerspannungsbetrieb mit so 400 Leuten, war ich bei Unternehmensberatung im Praktikum, so parallel zum Studium, und dann habe ich bei Festo als Produktionsingenieur gearbeitet und habe mich eigentlich immer mit der Frage beschäftigt, wie man nachhaltig Verbesserungen in der Organisation implementieren kann. Und weil ich halt, ich meine, du kannst dir ja vorstellen, ich war ja irgendwie relativ jung, hatte wenig praktische Erfahrung, zumindest vermeintlich wenig praktische Erfahrung, wenn ich in ein Unternehmen reingekommen bin. Dann habe ich einen schwäbischen Dialekt gehabt, also ich habe Schwäbisch geschwätzt damals, oder noch viel stärker als heute. Und dann habe ich mich noch während dem Studium dazu entschieden, in der Beratung tätig zu sein. Also das macht dich jetzt auf dem Shopfloor in der Produktion nicht wirklich sympathisch am Anfang, wenn du so als junger Typ kommst. Und dann habe ich mir halt immer überlegt, okay, wie kann ich die Bereiche wirklich langfristig strategisch verbessern? Und weil ich halt jetzt niemand war, der irgendwie oft Dinge erklären wollte und so jeden Tag den Leuten erklären muss, hey, wenn wir jetzt irgendeinen Prozess neu machen, oder dann ist man ja schnell in der analogen Welt bei einem Papierzettel oder bei einem Whiteboard in der Lean-Thematik. Dann war ich halt immer der lieber dann irgendeine Applikation geschrieben hat, am Anfang in Excel mit VBA und so weiter. Und 2018 haben wir dann gesagt, nee, lass uns doch mal eine professionelle Software schreiben, die performant ist, die skalierbar ist, aber die genauso diesen Lean-Gedanke unterstützt, den du eigentlich brauchst, um auf dem Shopfloor dann Effizienzsteigerung und Verbesserung zu erreichen.
Mega cool. Was mich Wunder nimmt, was ich immer wieder höre, was ich mir nicht so viel darunter vorstellen kann: Smart Factoring. Was muss ich unter dem Begriff verstehen?
Für mich ist eine Smart Factory, wenn wir drei Dinge schaffen. Das erste ist, das kann man eigentlich super beziehen auf die heutigen Smartphones, die ja jeder von uns in der Tasche hat. Also ich finde da immer sehr beeindruckend, wie einfach die Apps sind. Und es ist ja unabhängig, ob jetzt jemand ein iPhone hat oder ein Android-Phone. Es ist ja so, wir gehen in den App Store, laden uns eine neue App runter und entscheiden innerhalb von 3-4 Sekunden, ob das Ganze für uns einen Nutzen bringt oder nicht. Und entweder behalten wir die dann und benutzen die meistens sogar sehr oft oder täglich, oder wir deinstallieren die halt wieder. Und das zeigt ja, wie gut von der Anwenderfreundlichkeit, vom Anwendernutzen die heutigen Apps sind. Und ich denke, da können wir uns im Produktionskontext extrem viel abschneiden. Drum ist für mich eine Smart Factory schon mal, wenn wir so die Anwenderfreundlichkeit und Usability von unseren Smartphones uns abschauen. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass wir uns, da kommen wir so ein bisschen aus der Smart Home-Ecke, also quasi, wenn wir so ein bisschen in unsere Gebäudeautomatisierung, in unsere Home-Technik gucken, schauen, weil da natürlich eine unglaubliche Interkonnektivität heute besteht. Ich kann irgendwie meine Rollläden synchronisieren, abhängig von Sonnenstand und von der Jahreszeit und von der Uhrzeit, oder ich kann die Heizung dann entsprechend steuern. Also ich habe irgendwie eine unglaubliche Möglichkeit, Dinge zu vernetzen, und genau das Gleiche muss ich ja, aber den gleichen Anspruch habe ich im Endeffekt ja dann auch an eine Fabrik. Und der dritte Teil, das zielt so ein bisschen auf die Leidenschaft, die wir, glaube ich, beide haben. Das ist das Streben nach einer smarten Art, wie wir Arbeit gestalten, also smart work, wenn du so möchtest. Und das basiert eben auf dem Lean-Kontext. Also würde ich sagen, eine Smart Factory ist für mich eine Kombination aus der Anwenderfreundlichkeit vom Smartphone, der Vernetzung des Smart Home und der Lean-Prinzipien, was ich mal als Smart Work bezeichnen
würde. Ja, mega spannend. Also wie du sagst, ist natürlich auch für mich ein mega wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wir haben so einen Prozessmarktplatz gegründet, wo wir B-Payment-Prozesse mittlerweile schweizweit oder im ganzen Dachraum zugänglich machen, weil genau, ich stelle genau das auch fest, oder, dass die Vernetzung untereinander komplett fehlt. Man arbeitet immer so in Insellösungen, sage ich jetzt mal, da hat man ein ERP, da hat man einen Shopfloor und. Überall mega wichtige Daten und kein Mensch bringt die zusammen. Weiß nicht, wieso, dass ich jetzt da mit einem Kleinbetrieb, dass es da einen Einsatz brauchte und vorher irgendwie das gar nicht ein Thema war auf unserer Stufe. Und ich finde es mega spannend, was du sagst. Es braucht halt alles, gell? Also begonnen beim Mindset, es geht weiter über die Prozesse, Lean Management klassisch, und schlussendlich muss man es irgendwo visualisieren können. Und wenn ich es zusammenfasse, versteht man das unter eurem Begriff, den ihr so Smart Factoring nennt, oder?
Genau, so würde ich eine Smart Factory beschreiben. Also ich glaube, es muss auch weniger technisch verstanden werden, sondern eher so aus dem Blickwinkel, was erzeugt denn einen Mehrwert für mein Unternehmen, für mein Business? Und das kann zum einen so diese Attraktivitätskomponente sein, was ich vielleicht im Employer Branding brauche, um Mitarbeiter anzusprechen, aber vom anderen natürlich der Effizienzgedanke, also dass ich einen Mehrwert kriege für meine Abläufe, für meine Prozesse. Und das ist was ich finde, was in vielen Industrie 4.0, Technikdiskussionen, Metaverse oder Industrial Metaverse oder wie auch immer, was die ganzen Diskussionen heute so sind im Fabrikkontext, was da viel zu kurz kommt, nämlich dass du wirklich einen Prozess in den Vordergrund stellst und dir die Frage stellst, wie kann ich den stabiler, einfacher, schneller, mit mehr Fluss machen, weil genau dann hätte ich ja den Lean-Gedanken erfüllt.
Und jetzt sprichst du ja ein Thema an, was ich feststelle, also ich kann nur für mein Umfeld reden, vor allem schweizweit, aber ich denke Deutschland, Schweiz, Österreich, so, die sind nicht so weit voneinander entfernt. Mein Gefühl ist so, gerade die Digitalisierung und all die Themen, die werden nur sehr zögerlich in mittelständischen Unternehmen, vielleicht noch zögerlicher im KMU-Bereich, wo ich sehr stark unterwegs bin, umgesetzt. Was denkst du, an was liegt das, dass das einfach nicht umgesetzt wird oder zu wenig beachtet wird? Sind es finanzielle Sachen oder wo ist das Problem?
Ich finde ja spannend, wenn du mal so ein bisschen geschichtlich anguckst, wie so Digitalisierung im Produktionskontext zurückgeht. Das Ganze kommt ja eigentlich aus den 70er Jahren. Das heißt, in den 70er Jahren gab es schon die Industrie, das, was wir heute als Industrie 4.0 bezeichnen, das hieß damals SIM, Computer Integrated Manufacturing. Und das Ganze wurde halt zu einem, also damals hat man das Problem gehabt, dass man technisch einfach noch nicht so weit war, dass die Rechenleistung nicht da war. Heute hätten wir das Ganze alles. Mit Industrie 4.0 hat man aber, glaube ich, eine riesen Marketing-Bubble geschaffen, die eigentlich unerreichbar war und völlig so diesen täglichen Shopflow-Nutzen außer Acht gelassen hat. Und ich glaube, dann kamen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, es hat halt keinen Mehrwert gebracht, zumindest in der Gänze, wie man das Ganze verkauft hat und angeschaut hat. Und zum anderen war das Thema, dass, glaube ich, da einige sich die Finger verbrannt haben und das dann grundsätzlich negativ belastet war, also dann so eine Skepsis entstand. Ich habe eine ähnliche Erfahrung jetzt so die letzten paar Jahre gemacht bei Unternehmen, die irgendwie ein MES einführen wollten, also ein Manufacturing Execution System. Das ist ja auch so ein Begriff, wo dann viele so, ich durfte jetzt 10 Jahre nicht digitalisieren und jetzt starte ich ein Projekt und ein MES und das muss dann die eierlegende Wollmilchsau sein und muss dann alle meine Probleme lösen, und was es natürlich genauso wenig kann wie der Industrie 4.0-Gedanke damals, und dann so scheitert. Also ich glaube, viele haben entweder schlechte Erfahrungen gemacht oder haben Angst, sich die Finger zu verbrennen, weil man eben fürs eigene Business noch nicht so richtig den Mehrwert sieht. Und dabei müsste man ja genau da anfangen.
Ja, ich finde es halt mega tragisch irgendwie. wir verlieren ja extrem den Anschluss. Und das merken wir ja jetzt, sage ich mal, europaweit. Man kann es auch bestreiten oder nicht, aber schlussendlich werden wir ja nicht ohne Gründe überholt. Und ich denke, gerade in Deutschland ist das ja aktuell sehr stark, auch bemerkbar. Wir in der Schweiz sind immer ein bisschen verzögert, so von den ganzen Auswirkungen, aber ja.
Ja, wir Deutschen sind ja schon neidisch auf euch, weil die Produktion von Deutschland in die Schweiz verlagert wurde, was ja vor 10 Jahren noch undenkbar wäre, dass überhaupt so eine Diskussion
ja. Und trotzdem, das, was in Deutschland passiert, passiert in der Regel ein bisschen abgeschwächt, ein paar Jahre später, auch in der Schweiz. Oder? Und darum, ja, ist irgendwie beunruhigend zu sehen, wie alles aus, vor allem auch aus dem osteuropäischen, oder eben nicht osteuropäischen Bereich, sondern noch weiter östlich kommt. Und wir einfach stehen bleiben und sagen, ja, wir können das nicht machen, oder?
Ja, was mich eher ein bisschen überrascht, ist, dass viele Unternehmen immer noch gar nicht so richtig nach den Effizienzverbesserungen streben. Also wir haben neulich wieder ein Unternehmen im Detail angeschaut, wo es halt darum ging, hey, warum haben wir eigentlich die letzte Zeit keine Effizienzsteigerung erreicht? Und da kam halt raus, naja, über 2 Jahre hat sich der Output pro Mitarbeiterstunde einfach nicht erhöht. Und das ist natürlich tödlich, wenn, oder zumindest aus langer Frist tödlich für ein Unternehmen, wenn parallel natürlich deine Lohnkosten, deine Energiekosten, deine Standortkosten und alles steigt, deine Materialkosten, weil halt nun mal alles teurer wird durch die Inflation, aber du einfach keinen Produktivitätsgewinn mehr erreichst. Ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie jedes Unternehmen jedes Jahr 10% Produktivitätsgewinn schaffen muss, aber zumindest muss ja eine positive Entwicklung da sein. Und das ist tatsächlich was, was mir bei vielen Unternehmen, um ehrlich zu sein, fehlt, dass da wenig Bemühung, wenig Besprechung, wenig Management-Fokus drauf liegt, dass ich tatsächlich eine Produktivitätssteigerung schaffe. Ich glaube, das ist immer das beste Argument, was du als Produktionsverantwortlicher, als Werkleiter oder als Führungskraft in der Produktion nachweisen kannst, wenn du zeigen kannst, hey, schau mal, ich habe einen Ressourceneinsatz, ich gehe vernünftig und ich gehe verantwortungsvoll mit meinen Ressourcen um, ich zeige, dass wir eine Verbesserung hinbekommen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich langfristig da Produkte produzieren kann.
Definitiv. Ich denke, eben wichtig ist einfach, dass man das Ganze auch menschlich sieht. Und ich merke es bei uns, wir sind ein Handwerksbetrieb, klassischer Handwerksbetrieb, und es ist natürlich extrem herausfordernd, dass man als Mitarbeitender das als Chance sieht, dass die Produktivität gemessen wird und dass es nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, so quasi, wir sind zu langsam, oder? Und
ja,
das
absolut.
Ist schon eine große Herausforderung.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Es muss ja immer der Verbesserungsgedanke im Vordergrund stehen. Und was oft das Problem ist, so wenn diese Befürchtung, oh, ich werde jetzt überwacht, entsteht, also was ja klassisch passiert, sobald du irgendwie Kennzahlen versuchst einzuführen oder diesen Shopfloor-Management-Gedanke nach vorne bringen willst. Aber die Message muss ja sein, hey, wir müssen für Außenstehende greifbar machen und nachvollziehbar machen, was uns am Shopfloor wehtut, was uns am Shopfloor behindert. Und das kriegst du eben nur, wenn du die Leute zum Dokumentieren, in der analogen Welt zum Aufschreiben, in der digitalen Welt irgendwie dokumentieren oder erfassen, von Verlusten bewegst, dass du sagst, okay, das, was uns unter den Nägeln brennt, das, was uns wirklich täglich beschäftigt und behindert in einer besseren Arbeit, das müssen wir so transparent machen, dass auch ein Vorgesetzter, ein Unterstützungsbereich, selbst ein Externer greifbar, nachvollziehbar sehen kann, was uns wehtut, weil nur dann kann ich natürlich meine Prioritäten richtig setzen.
Spannend, ja. Und das seid ihr ja mit eurer Software. Du bist ja Gründer von Scable One. Und jetzt erzähl mal, was kann diese Software? Oder seid ihr ja genau stark? Oder das ist euer Metier, Shopfloor, Digitalisierung und das Ganze visualisieren, oder?
Ja, richtig. Also wir kommen ja bei Scable One so von den Co-Foundern her. Mittlerweile sind wir natürlich ein größeres Team, aber wir kommen eigentlich alle aus dem Produktionskontext und wir waren alles Produktionsoptimierer. Das heißt, wir standen immer in Wertstromoptimierungsprojekten, haben uns überlegt, wie wir halt effizienter werden, mehr Flussgrad erreichen, Stabilität schaffen und so weiter. Und Scable One ist mittlerweile eine komplette Plattform. Also wir nennen das Betriebssystem für eine Smart Factory. Und das besteht aus 3 Hubs. Das erste Hub ist das Shopfloor Management Hub. Da geht es im Endeffekt um digital unterstütztes Shopfloor Management, also Abweichung erkennen, die klassischen SQCDP-Boards, PDCA-Maßnahmen, also ein digital unterstützter Verbesserungsprozess, wenn man so möchte. Auch dann natürlich die klassischen Kennzahlen, Erfassung und so weiter. Das zweite Hub heißt papierlose Fertigung. Da geht es darum, dass wir ja vielleicht in einer smarten, modernen Art und Weise Betriebsdaten erfassen können, Maschinendaten erfassen können, Mitarbeiter anleiten können über digitale Checklisten und so weiter, dass wir quasi einen guten Primärprozess uns aufbauen können, Labels drucken, Etiketten drucken ist auch wichtig, eine Nachverfolgbarkeit schaffen. Und der dritte Teil, mit dem wir interessanterweise angefangen haben, ist das digitale Instandhaltungshub. Da geht es quasi um alles drum, was du wartungstechnisch und mit Ersatzteilen, mit vorbeugenden, präventiver Instandhaltung an Aktionen eben steuern möchtest in deinem Unternehmen. Und aus allen drei Hubs kannst du entweder nur mit einem starten oder mit allen drei oder die nach und nach miteinander verbinden, aber im Endeffekt so ein sehr solides und unterstützendes Layer dann schaffen im Zusammenspiel mit dem ERP-System.
Cool. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, mir als digital affiner Geschäftsführer ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, als ich da eure Website studiert habe und habe gedacht, boah, das tönt ja mal richtig geil. Und jetzt kommt natürlich die Frage, meistens sind diese Softwares ja nur für größere Unternehmen, sage ich jetzt mal so, bei mir ist ab 200 Leuten schon ein großes Unternehmen. Können wir uns das leisten oder ist das wirklich, wie die meisten Softwares, auch nur für größere Unternehmen ausgelegt?
Also bei uns, ich meine, das kleinste Unternehmen, das uns nutzt, das hat 20, 25 Leute in der Produktion. Also das würde ich jetzt schon als kleineres Unternehmen bezeichnen. Drunter macht es fairerweise tatsächlich keinen Sinn, weil irgendwann, das kommt darauf an, welche Hubs im Einsatz sind, aber gerade die Integrationskosten, wenn du sagst, es soll mit dem ERP-System kommunizieren, dann ist das halt irgendwann in einem unverhältnismäßig, wenn da bei uns 10, 15 Programmiertage reinfließen, um eine saubere Schnittstelle aufzubauen. Weil das große Problem ist ja, wenn du eine Integration machst, ist der Integrationstechnologie am Ende ja egal, ob das 10 Leute nutzen oder selbst 1000 Leute nutzen. Aber die Fixkostenumlage ist natürlich dann irgendwann hoch. Aber klassischerweise so ab 20, 30 Leute ist es durchaus schon spannend, was wir machen. Klar, die Wirtschaftlichkeit, je größer du wirst, durch die Skaleneffekte ist natürlich dann höher, aber du kriegst schon einen ganz guten Business Case auch für kleinere Unternehmen hin.
Spannend. Ich hoffe, ihr programmiert mit REST API die Schnittstelle, oder?
Natürlich. Dann müssen wir uns vielleicht danach noch
mal anschauen. Ja, genau.
Aber ja klar, also alles webbasiert. Genau.
Nur kleine Deep Talk-Frage. Ja, eben, Shopfloor-Management ist bei uns ganz spannend. Wir befassen uns schon länger damit. Ist immer wieder so ein Thema, das hört man überall. Ich glaube, seit eh und je ist das so ein Thema. Es wird kontrovers diskutiert. Die meisten sagen, ja, es ist einfach so ein bisschen Ergebnis abliefern. Die anderen sagen, ja, es geht ja einfach darum, dass wir die 15 Minuten noch ein bisschen die Kaffeepause verlängern können. ja, also ich finde es wirklich mega spannend. Es gibt ja unzählige Dokumente und Podcasts und Expertenmeinungen über das Shopfloor-Management. Ihr habt ja da so was Spezielles, sage ich mal, oder habt ihr mal darüber gesprochen, über den 3-Minuten-Impuls? Magst du dich noch erinnern? Das ist eine Folge. Und ich glaube,
3-Minuten-Impuls?
Das ist dein Blog. Und erzähl mal, was ist das? Also es geht ja Richtung Shopfloor, oder? So viel ich das verstehe.
Da bringe ich ja alle paar Wochen mal dann einen Impuls zum Shopfloor-Management. Wenn du gerade sagst, das ist was viele beschäftigt, ich frage ganz gerne in einem Workshop oder in einem Gespräch dann mit einem Produktionsverantwortlichen, wann freuen sich denn alle in einem Shopfloor-Meeting? die freuen sich alle, wenn es pünktlich anfängt, die freuen sich alle, wenn es pünktlich aufhört und die freuen sich alle, wenn am Ende niemand eine Maßnahme umsetzen muss. Und das Interessante ist, die meisten schmunzeln dann so ein bisschen, ich sehe gerade auch, du schmunzelst auch ein bisschen. Es ist so, oft ist es so, dass eine Maßnahme aus dem Shopfloor-Meeting extrem negativ behaftet ist. Also keiner will irgendwie was tun, weil viele sind ja so im Shopfloor-Management täglich in so einem Feuerwehrmodus gefangen. Also sobald ich was machen muss aus dem Shopfloor-Meeting raus, dann heißt es, muss ein Feuer löschen, davor ist was schiefgelaufen. Also ich bin extrem am Firefighten, im reaktiven Modus und bin dann vielleicht in so einem Hamsterrad, wo ich gar keine richtige Verbesserung erreiche. Und das ist ein Teufelskreis und eigentlich extrem schädlich und dann in der Folge auch dann sehr schade fürs Shopfloor-Management, wenn so dieses strategische, ich arbeite an Maßnahmen, um einen Bereich zu verbessern, wenn das von vornherein negativ behaftet ist. Jetzt ist es natürlich so, dass es in den meisten Unternehmen schon so ist, dass man mehr Feuerwehr spielt, dass man strategisch arbeitet. Aber ich glaube, der Fokus dahin muss schon ein bisschen verändert werden. Und das sind so ein paar Sachen, die ich in dem 3-Minuten-Impuls immer gerne anspreche. Eine Sache ist zum Beispiel, dass du hingehst und die Problemerfassung, ich nenne das Verluste, also alles, was unnötig Zeit gefressen hat, mal unabhängig von deiner Maßnahmenbearbeitung erfasst. Also dass du sagst, hey, lass uns mal strukturiert ein Pareto-Diagramm aufbauen für einen Bereich, für ein kleines Team auf dem Shopfloor zum Beispiel, was mir sagt, hey, die 2-3 Sachen muss ich angehen strategisch, also die 2-3 größten Balken dann im Pareto-Diagramm, also die wichtigsten Sachen. Und alles andere ist zwar wichtig, dass ich auf dem Schirm habe, dass ich mir das Feedback von den Leuten einhole, aber die behandle ich halt nicht in meiner Abarbeitung, weil so, weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, so ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt sagst, ja, wir wollen jetzt Bereiche verbessern oder wir wollen jetzt eine Lean-Initiative starten, dann scheitert es ja nicht dran, dass du zu wenig Verbesserungsideen hast, sondern es scheitert oft dran, dass es zu viel zu tun gibt und dann wieder alle so in diesen Feuerwehrmodus kommen und nichts fertig wird und du am Ende auch keine positiven Effekte kriegst. Und dann kannst du 2 Dinge machen. Das eine ist, es schläft wieder ein oder du stellst extrem viele Leute ein, die dann die ganzen Maßnahmen abarbeiten, aber dann hast du ja auch keine Effizienzsteigerung, wenn du dann deine indirekten Bereiche aufgeblasen hast. Also ist das Einzige, was dir übrig bleibt, wenn du Schritte nach vorne machen willst, dass du sauber priorisierst. Und das schaffst du eben nur, indem du sagst, okay, lass uns mal Verluste, also unnötige Zeit, unabhängig von den Maßnahmen erfassen und mal eine Basis schaffen, dass wir dann sagen können, okay, die Top 2 Themen, die mit dem größten zeitlichen Impact auf die letzten, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen, die gehen wir tatsächlich strategisch an. Da zwingen wir uns auch richtig PDCA zu machen, also nicht nur das Du und danach vergessen wir es, sondern wir machen wirklich eine Ursachenanalyse, schauen, dass wir die Ursache abstellen und prüfen dann, ob wir die Ursache auch tatsächlich abgestellt haben. Und das kannst du natürlich heute super digital auch ein Stück weit dann unterstützen, damit du da eine höhere Effizienz und eine höhere Wirksamkeit dann.
Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man das auch transparent aufführt über die Fehler. Stichwort positive Fehlerkultur ist da ein zentrales Element.
Es geht nicht darum, Entschuldige,
Es ist trotzdem auch immer schwierig, gerade jetzt bei uns im Kleinbetrieb, wenn wir es zusammen machen, oder? Dann hast du nicht einen Lean-Beauftragten, der das Vollzeit macht, sondern das sind die Teams, die das übernehmen. Und es ist einerseits kann eine riesig positive Dynamik entstehen, wenn man merkt, okay, man kann sehr schnell etwas verbessern. Gerade sage ich jetzt Fehlerausschussproduktion zum Beispiel, oder? Die kann man von heute auf morgen von 100 auf fast 0 reduzieren, wenn man den Fokus drauf legt. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass es einen negativen gibt, dass es heißt, ja, die anderen Abteilungen zeigen nur mit Fingerpointing auf uns, sollen sie zuerst mal bei sich selbst schauen, oder? Und da den Spagat zu finden, gerade im Kleinbetrieb ist das extrem schwierig und fordert, sage ich jetzt gerade in der Führung sehr stark.
Ja, das verstehe ich. Ich würde allerdings sogar sagen, ich finde, das ist ein Vorteil, wenn du nicht zwangsläufig einen Lean-Manager oder einen Prozessoptimierer hast. Weil ich habe mal die Erfahrung gemacht, es war ein größeres Unternehmen, wir haben dann einen Prozessoptimierer eingestellt und dann war es geil, dann sitzt der Meister da, der Produktionsleiter und sagt, ja, Prozessoptimierung, ja, das ist ja Aufgabe vom Prozessoptimierer, also ist ja nicht meine Aufgabe. Und wenn du dann halt dieses Mindset bei den Führungskräften hast, dann tust du dich natürlich unglaublich schwer, weil ja eigentlich der Lean-Gedanke von allen getragen werden muss. Von dem her weiß ich gar nicht, ob es so ein Riesenproblem ist, wenn du die Rolle nicht explizit besetzt hast, weil du natürlich am Ende, und da sind wir ja genauso beim, was für ein Führungsbild, was für ein Bild, wenn es um Probleme geht, wenn es um Arbeit mit Kennzahlen geht, wenn es um Verbesserung geht, wenn es um Mitarbeiterentwicklung geht, brauche ich denn als Führungskraft heute? Und ich glaube, das ist viel entscheidender. Und wenn da noch so die Meinung vorhörst, ja, siehst du ja dann auch schön im Pareto-Diagramm, wenn man die Verluste erfasst, ja, das war ein Mitarbeiterfehler. Naja, ein Mitarbeiterfehler ist ja nie gewesen. Also die Frage ist ja, warum hat ein Mitarbeiter, das habe ich neulich gelesen, warum hat der Mitarbeiter damals geglaubt, dass das der richtige Ansatz ist, als er den Fehler gemacht hat? Die Frage, oder was für Umstände haben dazu geführt, dass er den Fehler gemacht hat? Das sind ja die Fragestellungen, die ich mir stellen muss. Und da ist leider tatsächlich was Digitalisierung jetzt auch nicht unbedingt besser macht als die analoge Variante, was das Führungsleiter.
Du nimmst mir die Frage fast aus dem Mund. Und zwar, wie schaffst du den Spagat oder wie schafft ihr den Spagat zwischen dem digitalen Shopfloor und eben diesen analogen Tools? Ich denke da vor allem an Fragetechniken. Ja, wie geht das? Wie schafft man das? Dass man ja, die Gefahr ist ja immer bei einem digitalen Tool, dass man nicht sieht, wie die Kennzahl entsteht oder dass man nicht sieht, wo die Zusammenhänge liegen. Oder?
Das ist die größte Gefahr.
Wie geht da der Spagat? Das nimmt mich extrem wunder.
Zwei Dinge. Das eine ist, also ich spreche eigentlich ungern von digitalem Shopfloor-Management, weil du streng genommen Shopfloor-Management nicht digitalisieren kannst. Und das suggeriert manchmal, für manche auch, ich muss nicht mehr auf den Shopfloor gehen, um Shopfloor-Management machen zu müssen. Und das ist natürlich grundlegend falsch. Also auch wenn du es digital, darum spreche ich eigentlich gern von digital unterstütztem Shopfloor-Management, wenn du es halt digital unterstützt, hast du einen großen Vorteil. Und zwar, du hast die Möglichkeit, Schlüsselpersonen zu entlasten, die in der analogen Welt irgendwie aufwendig Analysen fahren müssen, die klassischen Whiteboards, wenn du Boards hast für dein Shopfloor-Management, irgendwie vorbereiten müssen, nach dem Shopfloor-Meeting dann irgendwie das, was auf dem Whiteboard steht, in die Excel-Tabelle übertragen müssen, dass du einen Trend dir anschauen kannst. Und die ganze Zeitaufwände, die kannst du wegnehmen. Also du, im Endeffekt kannst du Führungskräfte, Schlüsselpersonen in deiner Organisation, die du für Verbesserungen brauchst, kannst du entlasten. Und wenn die die Zeit dann in Problemlösung und Problemverbesserung investieren, dann erzeugst du natürlich so viel stärkere Effizienzgewinne. Mhm. Das ist eigentlich so der Hauptvorteil, den du durch die Digitalisierung schaffst. Und um deine Frage zu beantworten oder deine These, die ich auch teile, wenn das zu sehr verschleiert wird, dem kannst du nur so begegnen, indem du sagst, ja, am Anfang oder im ersten Schritt erfassen wir die Information genauso, wie wir es analog machen würden, nur halt nur an einer Stelle. Zum Beispiel nur der Mitarbeiter direkt an der Anlage oder in der Montagezelle oder quasi auf dem Shopfloor erfasst halt eine Information und die wird dann automatisch aggregiert und weitergereicht, aber in einer Logik, die jeder nachvollziehen kann. Dann hast du nämlich auch den Vorteil, du kannst viel, viel einfacher und nachvollziehbarer erklären, wie eine Information, die ein Mitarbeiter dokumentiert, auch dann bis beim Produktionsleiter zum Beispiel über 2-3 Ebenen landet und du halt nicht sagen musst, ja, und jetzt schreiben wir es dann auf unser Board und dann treffen wir uns bei unserem Board und dann schreiben wir da eine Karte und dann tragen wir die Karte weiter und irgendwann kommt die Karte vielleicht zurück oder sie geht verschütt, was in den meisten Fällen nämlich so der Fall ist. Also du kannst quasi dann auch einfacher erklären, wie der Workflow dahinter aussieht und warum deine eigene Information wichtig ist. Und letzter Satz dazu vielleicht, wenn ich wieder bei der Verlusterfassung bin, du kannst natürlich dann auch toll beschreiben oder digital darstellen, wenn ich so einen Verlust erfasse, hat er eben Einfluss auf mein Pareto-Diagramm und über die PDCA-Abarbeitung meiner Verbesserungsmaßnahmen prüfe ich dann in meinem Zeitverlauf von diesem Verlust, ob ich nach Umsetzung von der PDCA-Maßnahme auch das Problem gelöst habe. Und dann kriegt natürlich Mitarbeiter mit, hey, es ist ja unglaublich wichtig, dass ich weiterhin das Problem dokumentiere, weil die ganzen anderen Leute, die an der Verbesserung arbeiten, die schauen ja danach, ob sie überhaupt mein Problem gelöst haben. Und dann schaffst du natürlich viel, viel mehr Verständnis. Also Digitalisierung kann dir helfen, Dinge einfacher verständlich zu machen, dass du weniger erklären musst, dass es klar ist, was mit deinen Informationen passiert. Und zum anderen entlastest du halt wichtige Schlüsselpersonen, die dann im Idealfall mehr Kapazität haben, um Verbesserungsmaßnahmen umsetzen zu können.
Ich denke, vor allem beim PDCA, wenn du das ansprichst, kann es natürlich extrem hilfreich sein, weil es, also so wie ich dich verstehe, weil es dann eine objektive Außenansicht gibt, oder? Weil erfahrungsgemäß ist ja immer das Check, das, was man sehr wohlwollend handhabt.
Genau, als das bleibt halt dann weg. Dann
genau, ja. Ja, spannend.
Du schreibst das auf den Flipchart und irgendwann wird halt umgeblättert und dann ist der halt spannend. Weg. Und dann,
cool. Ja. Hey, wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage möchte ich dir noch stellen, die mich sehr interessiert, und zwar haben wir das ganze Thema AI und so weiter ja täglich in den Medien, überall, wo wir hören. Ich arbeite auch sehr stark damit, weil es mich A interessiert und B extrem entlastet bei wiederholenden Arbeiten. Wie siehst du das, die ganze Industrie der Zukunft, wie auch dein Podcast, sage ich jetzt mal, heißt? Wie verhalten sich die Themen AI, Nachhaltigkeit und digitale Kultur bezogen auf mittelständische Produktionsunternehmen?
Also ich glaube, mir geht es da so wie vielen, ist ja unglaublich, was Tools wie ChatGPT und so weiter für einen Mehrwert bieten, so im vor allem administrativen Bereich, wenn es um Textdatenverarbeitung oder Bilderkennung natürlich geht. Ich glaube, da werden wir noch viel erleben. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, war, ich hatte mal bei Factory 21 hatte ich mal eine Produktionshistorikerin im Podcast, die Dr. Nora Torale von der Technikmuseum in Berlin war die. Und die hat sich wirklich so darüber beschäftigt, hey, wie ist das eigentlich so historisch gesehen in der Produktionstechnologie, wie haben sich Dinge verändert? Und die hat was Interessantes gesagt und das versuche ich immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn so ein neuer KI-Hype entsteht. Die hat gesagt, wenn man auf die Historie schaut und sich anguckt, wie Trends oder neue Hypes Einzug in die Produktion finden, und das sieht man bei SIM, bei Industrie 4.0 und jetzt auch bei der KI ist ihre These, das dauert viel, viel länger, bis das Anwendung findet im Produktionskontext, wie das im Privaten oder an anderer Stelle funktioniert. Und das hat den Grund, dass auch wenn was einen Vorteil bringt, doch relativ lang dauert, bis das in der breiten Masse irgendwie eingesetzt wird. Das, glaube ich, sieht man ja wunderbar. Wir sprechen seit den 70er-Jahren von Industrie 4.0. Bis heute ist es nicht umgesetzt. Bei KI kann sein, dass es ein bisschen schneller geht, fairerweise. Aber es wird genauso nicht so dieser, von heute auf morgen ist alles komplett anders sein. Aber ich glaube, was alle KI-Lösungen brauchen, das hat das, wie wir uns mit Escable damit beschäftigen, wir schauen halt, dass wir eine gute Datenbasis aufbauen. Weil nur wenn du belastbare, gute Daten hast, die sauber mit dem Prozess harmonisiert sind, also sauber die Prozesse beschreiben, dann kannst du später gute Analysen draus machen. Wir arbeiten da gerade zum Beispiel dran, wie man die Feinplanung optimieren kann, also wie an realistische Tagesziele und so weiter kommst, wo du natürlich mit einem selbstlernenden Modell dann was aufbauen kannst. Aber es scheitert halt oft im Produktionskontext an der Datenbasis und darum, glaube ich, bist du gut beraten, wenn du sagst, hey, ich stelle mal eine saubere Datengewinnung in Vordergrund, dann bin ich später auch gerüstet. Auch was vielleicht letzter Gedanke dazu, so im Maschinendatenerfassungskontext sehr wichtig ist. Da fahren ja manche die Strategie, dass sie es irgendwie von Dienstleistern machen lassen und dann kommt die neue Anlage, kommt der Dienstleister und der bindet mir dann die Maschinendaten an. Das würde ich sagen, ist halt schon ein bisschen riskant in der heutigen Zeit, weil ich da sagen würde, das muss eine Kompetenz sein, die du strategisch in deinem Unternehmen aufbauen musst und du dir lieber die Frage stellen musst, hey, dann hol dir irgendjemand, der weiß, wie es geht und der soll dann so einen Befähiger-Ansatz fahren, also quasi mich aufschlauen als Organisation, dass ich mich selber mehr mit meinen Prozess- und Maschinendaten auseinandersetzen kann. Und ja, je besser der Datenschatz ist, den du da über die Zeit aufbaust, desto besser bist du natürlich dann gerüstet auch für KI-Auswertungen und für spätere KI-Anwendungen.
Ich gehe sogar noch weiter und sage, es ist eigentlich krass, oder wir arbeiten irgendwie seit den 70er, 80er Jahren mit Excel-Listen, mit Daten und wir diskutieren heute drum, wir haben keine Datengrundlage. Da muss ich sagen, ja, hey, wieso haben wir jeden Werkvertrag alles x 10, 20, 30 Jahre archiviert, die du von 101 brauchst und all die Daten, die du jahrelang gesammelt hast, sind nirgends auffindbar, weil sie nicht standardisiert abgelegt sind, oder?
Genau, und jetzt, wie willst du ein KI-Modell drüber laufen lassen? Also, du brauchst halt erstmal eine gute, belastbare Datenbasis. Dann ist zwar oft, das vielleicht auch wieder so dem KI habe ich geschuldet, dann ist auch oft immer eine Frage, was ist Statistik, was ist KI oder was ist wirkliche KI und was ist eigentlich nur Statistik. Aber ist ja egal, da würde ich wieder so die Lean-Brille aufsetzen, wenn ich damit einen Prozess verbessern kann, wenn ich eine Effizienz steigern kann, ist mir scheißegal, ob das irgendwie jetzt Statistik ist oder wirklich eine richtige KI-Anwendung nach der Definition, sondern das hat halt einen positiven Business-Impact.
Ganz spannend. Hey, ich danke dir herzlich für die Zeit. Gerade über Shopfloor könnten wir noch 2 oder 3 Folgen aufnehmen.
Ja, ich merke es.
Ganz spannend. Ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, zum im Podcast Metallraumcast sein. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hört auch unbedingt bei Factory 21 rein. Ist ein ganz spannender Podcast. Geht um ein bisschen tiefere Themen, vor allem bezogen aufs Industrie, also Industrieumgebung, aber auch wir für die Handwerksbetriebe können sehr viel daraus rausnehmen und immer wieder profitieren.
Genau, ich glaube aber auch, dass die Industrie viel aus dem Handwerk lernen kann, aber dazu machen wir gleich noch einen Podcast zusammen.
Also, Lukas, ich danke dir und bis bald. Danke dir.
Danke dir für die Einladung.
Liebe Hörerin, liebe Hörer, das war von dieser Folge von Metallraumcast, mal auf Hochdeutsch. Ich hoffe, hast mich trotzdem nicht weggeklickt und ja, ich freue mich, lass dich beim nächsten Mal wieder rein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann melde dich doch ganz einfach auf den Social Media Kanälen, wo ich ja regelmäßig erreichbar bin. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration bei all deinen Projekten und bis zum nächsten Mal.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast, der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Alles Weitere über uns findest du auf www.metallraum.ch und auf Social Media.